Römer 3, ab Vers 9 und wir gehen bis 4 und das ist so der Anfang. Also ihr seid vorgewarnt, Mathilde, lasst das Essen ein bisschen später fertig werden, vielen Dank. Da redet Paulus mit der Gemeinde in Rom und er schreibt ihnen: Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genauso wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Was? Seine Gesünde? Das Gesindel und die Sünde? Nee, dass man seine Sünde, dass man seine, das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ich will heute kurz einen Einstieg machen. Ich liebe das Gesetz. Und das ist jetzt nicht irgend so eine Trickgeschichte. Ich meine wirklich, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr liebe ich das Gesetz. Und ich will uns erklären, warum. Weil was das Gesetz tut oder warum es gegeben wurde, ist, um zu verstehen, wie vollkommen Gott ist. Das Gesetz beschreibt jemand und sagt, wie er ist. Und da Gott vollkommen ist und reine Liebe und immer gnädig und immer zugewandt, merken wir im Anschauen von ihm und im Beschreiben von ihm, wo es bei mir mangelt. Und ich erkenne die Diskrepanz. Es ist ähnlich, wie wenn du in eine Ausbildung gehst und du hast hoffentlich einen guten Meister und dann sagt dir, also alle Metaller müssen U-Stahl schleifen und andere machen andere Sachen und der Meister kommt mal schnell und sagt, also Jungs, so und so und so, so soll es aussehen und du denkst, krass, schon fertig und perfekt. Und dann fängst du an und du eierst und gurkst dort rum. Und was du abgibst, ist alles andere als brillant. Und du merkst in dem Beschreiben, was der Meister kann, wo dein Defizit liegt. Im Beschreiben von dem, was der Meister kann, merkst du dein eigenes Defizit. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Gesetz falsch verstehen, beziehungsweise auch Gnade falsch verstehen, dass wir den Standard runterschrauben. Dass es darum geht, naja, ist doch nicht so wichtig. Weil wir mit unserer eigenen Unvollkommenheit konfrontiert sind. Merken, dass wir Dinge nicht schaffen, dass wir sie nicht hinbekommen und denken, naja, so wichtig ist es auch nicht. Das ist wie wenn du in eine Firma gehst und sagst, weißt du was, Meister, ab morgen verkaufen wir Scheißprodukte, weil ich bin der neue Standard hier. Mein Unvermögen ist der neue Standard. So, Horror. Super. Also, Punkt Nummer eins. Ich liebe das Gesetz, weil uns das Gesetz aufzeigt, wie Gott ist und was es gleichzeitig tut und was ich nicht liebe, aber was dazugehört. Ich erkenne, indem dass ich ihn anschaue, mein Unvermögen. Und jetzt entsteht in uns ein Wunsch, der sagt, boah, ich will das nicht. Ich will nicht da sein, wo ich stehe. Und ich glaube, es gibt drei Wege, wie man versucht rauszukommen. Weg Nummer eins, man versucht das Gesetz oder den Standard oder das, wie der andere ist, klein zu reden und zu sagen, ist doch alles nicht so wichtig. Und das ist, du erklärst dem Meister, du bist der neue Standard. So schwierig. Das zweite, ich versuche, den Standard zu erfüllen, damit ich endlich angenommen werde. Ich fand das so stark, was der Reini vorhin sagte zu diesem Lied, als es darum geht, dass Gott uns liebt. Und dass er uns liebt, heißt nicht, dass wir alles richtig machen und alles hinbekommen, damit er uns endlich lieben kann. So, das ist der Weg von Gesetzlichkeit, zu sagen, ich muss das Gesetz erfüllen und so sein wie Gott und alles richtig hinbekommen, damit er mich endlich mal okay findet. Das ist Gesetzlichkeit, den Zugang, die Beziehung zu Gott zu schaffen, indem ich genauso vollkommen bin wie er. Einen Arbeitsvertrag, also ich bleibe mal bei diesem Beispiel von dem Meister und dem Gesellen, einen Arbeitsvertrag deshalb zu bekommen und eine Anstellung und einen Lohn, weil ich genauso gut bin wie der Ausbildungsmeister. So, ich glaube, wir würden lange auf unseren Gehaltscheck warten. Aber das ist der Versuch von Gesetzlichkeit. Und der Weg von Gnade ist der, dass jemand sagt, du bist schon angenommen und du kriegst deinen Gehaltscheck. Und ich bin in einer Beziehung, damit das, was ich habe, in dir eine Realität wird. Und ich glaube, darum geht es irgendwie in diesem ganzen Ding, dass Gnade befähigt. Wir lesen mal weiter. Also das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Nicht, dass man sie leugnet, nicht, dass man sie kleinredet, sondern dass man sie erkennt. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also, schau, der Schwerpunkt hier ist nicht, dass Dinge in deinem Leben nicht laufen und dass du dich schuldig fühlen musst, sondern der Schwerpunkt ist, dass Gott uns eine Herrlichkeit geschenkt hat, die wir verloren haben. Das ist der Schwerpunkt. Gott hat uns in Herrlichkeit geschaffen und Sünde und Beziehungslosigkeit von ihm hat uns zerstört, aber er sieht das alte Bild, was dem Menschen möglich ist, was uns möglich ist, wenn wir in Verbindung sind mit ihm. Und dahin will er zurück, indem er uns in eine Beziehung führt und wir aus Beziehung Kraft empfangen, um das zu leben, was er sich ursprünglich vorgestellt hat. Und das geschieht nicht durch Anstrengung, sondern durch Glauben, dass es jemand gibt, der es für uns erfüllt hat. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Ich muss hier kurz unterbrechen, weil das echt wichtig ist. Die Bibel kennt diesen Fakt immer. Also heute, ich versuche irgendwie in wenig Zeit ganz viel reinzupacken. Ich glaube, wir werden uns diesem Thema, das Gnade befähigt, ein bisschen länger, uns länger damit befassen. Aber heute versuche ich ein paar Grundlagen zu legen, so gut mir das gelingt. Aber hier ist eine wichtige: Durch sein Opfer ist es geschehen und verfügbar, aber noch nicht wirksam. Schau, Gott kann dir alle Segnungen des Himmels zur Verfügung stellen. Wenn wir sie nicht im Glauben ergreifen, sind sie halt nur zur Verfügung gestellt. Macht das irgendwie Sinn? Ich kann meinen Kindern meine Kreditkarte und Nummer geben. Wenn sie es nicht abheben, nützt es nichts, was da drauf ist. Vielleicht nützt es auch mir was, weil nicht so viel drauf ist. So, aber im Bild gesprochen, wenn dir das jemand anvertraut und du es nicht nimmst, ist es unwirksam und nützt es dir nichts, obwohl du es theoretisch hast. Die Bibel ist voll mit solchen Erklärungen und Beispielen. Wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. Es war Gott alleine, der den Weg zu dir bahnt. Und du bist es alleine, der auf eine Freundschaft, ein Freundschaftsangebot sagt, ich hätte gerne. Der Sohn, der zu Hause geblieben ist, der im Haus des Vaters war, der Zugang zu allen Möglichkeiten hatte, dem musste der Vater sagen, alles, was mein ist, das ist auch dein. Er hat auch versucht, durch gute Arbeit und durch richtig machen, sich etwas nehmen zu dürfen, was der Vater ihm bereits geschenkt hat aufgrund von Beziehung und nicht aufgrund von Arbeit. Also, damit, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah dies im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das ist echt ein starker Satz. Ich habe den oft überlesen, aber ich will ihn nochmal lesen. Durch dieses, also durch das, was Jesus getan hat, hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Ich meine, komm, wir denken nochmal miteinander. Davor gab es ein Gesetz und das Gesetz sagt, wie Gott ist, und wir merken, was wir nicht schaffen. Und das Gesetz stellt Forderungen. Also was das Gesetz tut, es stellt Forderungen und sagt, das ist, was du zu tun hast. Das sind Ansprüche dahinter. Und was das Gesetz gleichzeitig tut, es erklärt uns irgendwie alle für schuldig, für ungenügend, für nicht erreicht, für nicht Gott. Also wenn er selber der Maßstab ist, also ich bin der Erste, der sagt, ich bin's nicht. So. Und das ist doch in sich gerecht. Also zu erkennen, dass ich schuldig bin, ist ja jetzt nichts Ungerechtes. Also, versteht ihr, was ich meine? Also, wenn jemand sagt, Markus, du bist nicht Gott und du bist nicht so vollkommen wie Gott, dann würde ich nicht aufstehen und sagen, hör mal, du behandelst mich hier aber unrecht. Ich bin so. Ich würde sagen, du hast recht. Aber hier steht, durch dieses Opfer hat er seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Schau, Gerechtigkeit ist vor allem ein Beziehungsbegriff im Judentum, in einer richtigen Beziehung zu jemandem zu stehen. Und weniger zuerst ein juristischer Begriff. Und was hier steht ist, dass Gott gerecht ist, das ist sowohl von dem, wie er ist und handelt, aber auch von seinem Wesen und seiner Art her. Und er tut hier zwei Dinge. Er ist deshalb gerecht, weil er Beziehung gesucht hat durch Jesus, der kam, damit wir zum Vater zurückkommen können. Das, was wir uns sozusagen selber verbaut haben, das bringt er wieder zurück an Möglichkeit. Das bedeutet, er ist gerecht. Und es ist auch gerecht, dass er jeden, der dieses Angebot annimmt, zu sagen, Jesus hat für meinen Scheiß bezahlt und er würde gerne mit mir tauschen. Er nimmt meine Strafe an, damit ich freigesprochen werde. Und Jesus hat alles bezahlt. Dann ist es doch auch gerecht, wenn Gott es nicht zweimal fordert. Also hier ist die gute Nachricht. Für mich ist bezahlt worden. Ich muss nichts mehr sühnen. Es gibt nichts mehr, was mich anklagen kann. Es gibt nichts, was mich von Gott trennen kann. Es gibt nichts mehr, wo ich mich vor Gott verstecken müsste. Es gibt nichts mehr, wo ich mich schämend in die Ecke stellen müsste. Egal, wie es in meinem Leben aussieht. Warum? Weil Gottes Gerechtigkeit sich darin zeigt, dass einer ein für alle Mal für mich bezahlt hat. Ich bin frei. Amen. Ich bin frei. Wenn du das für dich sagen kannst, dann bist du das auch. So, das ist irgendwie Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit besteht nicht darin, dass er sagt, das ist nicht so wichtig, was du tust. Gottes Gerechtigkeit besteht nicht darin, dass er den Anspruch runterschraubt und sagt, dann werde ich halt wie du. Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er zuerst sagt, ich nehme das auf meine Kappe und du bist frei. Und es wird nur einmal bezahlt und ich habe es bereits bezahlt. Das ist Gottes Gerechtigkeit und das Ganze geschieht aus Gnade, weil er dich will. Und ich würde über diese Gnadengeschichte gerne ein bisschen mit uns nachdenken. In dieser Geschichte mit Römer, dann geht es noch um Abraham, der durch Glauben gerecht wird und so. Ich will da nicht zu sehr rein. Aber da geht es genau um diese Tatsache, dass es nicht unsere Leistung ist, die uns gerecht erklärt, sondern der Glaube, dass Gott geleistet hat, dass er sich auf den Weg gemacht hat, dass er bezahlt hat, dass er erfüllt hat, nicht, dass wir erfüllen müssen. Ich will mit uns ein paar Dinge nochmal durchdenken. Schau, das Gesetz legt den Standard fest. Und was Gesetzlichkeit tut, sie fordert, den Standard zu halten, damit man angenommen wird. Was Gnade tut, Sie tut zwei Dinge. Sie vergibt, wo wir von diesem Stand gefallen sind. Und ich glaube, das ist echt stark in unserer Mitte. Sie vergibt, wo wir von diesem Stand gefallen sind. Aber was sie gleichzeitig tut, sie hebt den Standard nicht auf, sondern sie befähigt uns aus einer Beziehung heraus, den Standard zu leben, den wir eigentlich nicht können. Schau, das Gesetz sagt, du musst und du wirst immer daran scheitern. Die Gnade sagt, du kannst, weil ich mit meiner Realität und mit meiner Kraft in dir einziehe, in dir wohne, dich von innen neu gestalte, du aufgrund einer Beziehung Zugang zu mir und zu meinen Kraftquellen hast und du locker erfüllst. Gottes Gebote halten ist nicht schwer, sagt Jesus. Die Liebe erfüllt mehr als das, was gefordert ist. Es geht nicht nur darum, dass unsere Schuld vergeben ist, sondern bei Gnade geht es auch darum, dass wir in den Stand versetzt werden, der es möglich macht, Dinge zu leben, die nicht möglich sind. Schau, ich glaube, einer der größten Lügen unserer Zeit ist, dass Gnade alle Bedingungen aufhebt. Dass Gnade etwas ist, wie ist doch egal. Schau, es ist völlig egal, wo du herkommst. Amen. Es ist völlig egal, was dir passiert ist. Und es ist auch völlig egal, was du noch alles an Falschem tun wirst. Gott hat dafür bezahlt. Aber Gott hat immer noch ein paar Dinge, die er sieht und die er dir zuspricht. Ich nenne uns mal zwei Dinge, um uns vielleicht ein bisschen hineinzunehmen. Jesus wird mal gefragt, im alten Bund, was ist das größte Gebot? Was ist das, was ich halten muss? Und Jesus antwortet, ich glaube, das ist ziemlich bekannt, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das gesamte Gesetz und alle Propheten. Hand hoch, wer das hinbekommt. Ja. Schau, das ist, was das Gesetz tut. Es fordert etwas, was wir tun sollen. Und Jesus ist nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und er gibt uns jetzt ein neues Gebot in seiner Gnade. Und dieses neue Gebot, Johannes 13, heißt folgendermaßen, liebe deinen Nächsten, so wie Gott dich geliebt hat. Ich glaube, hier können wir erkennen, wie Gnade wirksam wird. Davor war es ein Gebot, was etwas von dir fordert. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Anspruch. In dem neuen Gebot, was Jesus uns gibt, wo das Zeitalter der Gnade da ist, ist es nicht so, dass es nicht Aufforderungen gibt. Aber die Aufforderungen sind Aufforderungen, die uns befähigen. Und die Aufforderung ist folgende. Du sollst deinen Nächsten lieben, so wie Gott dich geliebt hat. Hier finden wir, also an dem Punkt merken wir, wo die Veränderung stattfindet. Es wird nicht mehr gefordert, dass du Gott liebst, sondern dass du empfängst, dass Gott dich liebt. Und während du merkst, wie Gott dich liebt und wie er dich annimmt, verändert sich was in deinem Innersten, dass du befähigt wirst, deinen Nächsten zu lieben. Das, was dir vorher nicht möglich war. Das ist, was Gnade tut. Sie befähigt uns, etwas zu leben, was wir bei Gott sehen. Weil Gnade nicht nur dazu da ist, dass unsere Schuld vergeben ist und wir irgendwie in den Himmel kommen. Naja, müssen wir halt auch reinlassen. Gibt halt Gnade. So. Sondern, also natürlich macht die Gnade das. Ich bin im Himmel nicht, weil ich es mir verdient habe. Ich halte mich selber nicht für toll. Ich weiß um meine Schwachstellen, ich weiß, wo ich nicht genüge. Ich weiß, wo ich vom Standard, den Gott hat, echt gefallen bin. Und ich brauche Gnade, sonst hätte ich keinen Zugang zum Himmel und keinen Zugang zur Beziehung. Ich brauche das alles. Aber was mich noch mehr erstaunt, neben dem, dass Gott mich annimmt, ist Folgendes, dass Gott in seiner Gnade mich annimmt und in seiner Gnade mich befähigt, so zu sein wie er. Und dass in seiner Gnade Kraft liegt, zu leben wie er. Und spätestens im Himmel werde ich sein wie er. Das ist die Richtung. So, Vergebung ist der Startpunkt, den wir brauchen in seiner Gnade. Aber die Richtung ist, zu sein wie er. Und das ist nicht eine Aufforderung, sondern das ist eine Befähigung, die er uns gibt. Schau, wir schauen uns noch Matthäus 5, Vers 17. Ihr seid das Salz der Erde, 13. Vers 17 sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Und jetzt gibt es ein paar Stellen, die mich echt herausfordern. Jesus spricht hier ganz oft, ihr habt doch gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, oder das steht, ich lese mal eins davon vor. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Also das Gesetz legt etwas fest, was falsch ist und was die Konsequenz von dem ist. Und wenn wir sagen, wir sind ja nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade, was heißt das? Heißt das, dass das nicht mehr für uns gilt? Hör mal, was Jesus sagt. Für alle, die sich zu gern ein bisschen ausruhen wollen, dass wir ja nicht mehr unter Gesetz sind. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Davor waren es nur die Mörder. Jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, ja, der gehört ins Feuer der Hölle. Das sagt Jesus. Zum Thema Gesetz erfüllen. Ich habe Angst, Auto zu fahren. Das ist für die Kinder bestimmt auch spannend. Wenn die mit der Svenja fahren, gibt es nie Idioten. Aber wenn die mit mir fahren, sind die ganzen Idioten auf der Straße unterwegs. Genau. Das Gesetz sagt, wer Mord begeht, gehört vor Gericht. Ich aber sage euch, und Jesus legt den Standard echt nochmal hoch. Und schau, hier ist der ganze Punkt. Das Gesetz ist uns gegeben, dass wir erkennen, dass wir es nicht schaffen, durch Anstrengung in eine Beziehung zu kommen. Deshalb ist das Gesetz da. Dass wir erkennen, dass wir schuldig sind und dass wir es innerlich nicht schaffen. Und die Gnade ist nicht deshalb gegeben, dass wir uns nicht mehr schuldig fühlen, sondern die Gnade ist deshalb gegeben, dass wir in eine Beziehung kommen, wo wir freigesprochen werden und wo wir gleichzeitig befähigt werden, etwas zu leben, was wir aus eigener Kraft nicht kennen. Das ist die ganze Ausrichtung von Gnade. Frei zu sprechen und zu befähigen. Ich glaube, ich will zwei kurze Dinge sagen. Was ich festgestellt habe, dass Gnade Beziehung braucht. Gnade funktioniert nur in Beziehung. Wenn ich Gnade, also die Kraft von Gnade in meinem Leben erleben möchte, brauche ich Beziehung. Schau, wenn ich Dinge überwinden will, brauche ich Beziehung zu Gott. Das ist nicht eine Frage von Anstrengung und Disziplin. Das sind Regeln. Regeln führen eher in Gesetzlichkeit, zu sagen, ich kriege das hin. Ist das nicht der Fall im Volk Israel, wo Mose die Gebote empfängt und Gott davor spricht, er will, dass das ganze Volk von ihm hört und ein königlich-priesterliches Volk ist, was selber hört und eigenverantwortlich umsetzt. Das ist Gottes großer Plan mit seinem ganzen Volk. Und das Volk sagt, Mose, geh lieber du hin, höre du auf Gott und sag du uns, was wir tun sollen. Und das Volk wählt Regeln statt Beziehung. Das ist irgendwie ein Klassiker im Volk Gottes. Wir hätten gerne jemanden, der uns sagt, was gut und was richtig ist. Darf ich, was kommt denn zurzeit Aktuelles im Kino an schwierigen Filmen? Ich kenne nur so, ich bin Papi, jetzt kommt Cars 3 und so, aber so einen schwierigen Film. Darf ich da rein? Weiß ich nicht. Frag mal. Kannst du nicht ein paar Regeln geben? Nee. Soll ich mir einen Fernseher kaufen? Der Pastor hier in der Gemeinde hat keinen. Andere haben vielleicht 3. Und einen Beamer. Beziehung. Wisst ihr, was ich auch spannend finde? Wir alle haben irgendwie Sehnsucht, oder die meisten von uns haben irgendwie Sehnsucht, in dieser Zeit, nachdem Jesus auferstanden ist, die ersten Christen unterwegs waren, das war echt kraftvoll und die haben echt die Erde bewegt. Und die haben Dinge in einem Maß verändert, wo ich denke, da wollen wir wieder hin. Dass irgendwie Gott und sein Reich und seine Regierungsform echt zunimmt und dass dass wir nicht nur Einfluss haben, wenn wir irgendwie in einer hohen Position sind, sondern wie wir das heute in dem Zeugnis vom Reini auch gehört haben, wie kann ich etwas zu etwas Göttlichem ausrichten und prägen, sodass die Leute, die Einfluss haben, das nehmen können. In meiner Firma, in meiner Universität, egal wo, so die Erde auf den Kopf zu stellen oder wieder auf die Füße. So, irgendwie haben wir Sehnsucht danach. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Dass die ersten 300 Jahre die einzige Bibel, die die damals hatten, das Alte Testament war. Die hatten die Briefe, aber so wie wir das heute vorliegen haben, das hatten die ja gar nicht. Wenn die zusammenkamen und gelesen haben, haben sie im Alten Testament gelesen. Und sie haben verstanden, dass mit Jesus was Neues angefangen hat und dass es Dinge gibt, die am Kreuz aufhören. Am Kreuz hört zum Beispiel auf, dass jeder für seine Schuld bezahlen muss und es Opfer gibt, weil es ein endgültiges Opfer gab. Am Kreuz gibt es Dinge, die verändert werden. Ich hatte das Beispiel gebracht von den Nächsten zu lieben. Das ist nicht mehr eine Anforderung, sondern es ist etwas, was uns zuteil wird. Und es gibt Dinge, die durchs Kreuz hindurchgehen. Anbetung war im Alten Bund ganz stark, ist heute noch ganz stark. Ich glaube, da ist ein Reichtum, den es zu entdecken gilt. Und wenn wir alles, was irgendwie nach Also manchmal ist man geneigt, Dinge abzulehnen, weil sie uns herausfordern und zu sagen, das ist gesetzlich. Und schau, ich will nicht sagen, wir legen uns etwas auf als Forderung, aber ich glaube, es gibt eine Fülle von dem, was es auch im Alten Bund gibt und im Neuen, wo das ein Zuspruch ist, wo Gott etwas in uns sieht und es uns deshalb herausfordert, weil wir noch nicht die Kraft haben, es zu leben. Und der Zugang ist nicht, dass wir uns vor dem drücken, sondern dass wir in Beziehung gehen und befähigt werden, von innen innerlich neu gestaltet zu werden. Das ist der Zugang. Weil Gnade befähigt uns zu einem Leben, das wir von uns aus nicht leben können. Ich würde hier ganz Schluss machen.